Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck, ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Morgen, Mahlzeit, moin, Tag.
Wie geht's?
Mir geht's super. Ich habe noch Urlaub und das ist zwar fast vorbei, aber es war sehr erholsam und deswegen geht's mir sehr, sehr gut. Und ich weiß, dass du ja demnächst in Urlaub gehst, quasi direkt nach dieser Aufnahme schwingst du dich ins Auto und fährst los.
Genau, die Koffer stehen schon bereit. Ja, ganz so ist es nicht, aber wir haben uns jetzt gedacht, passt eigentlich ganz gut. Gibt ja so eine kleine Zäsur jetzt nach Hockey-Weltmeisterschaft und Conference-Finals in der NHL. Deswegen können wir das nochmal nutzen für eine schnellere Runde Hockey-Buddies. Mal schauen, wie es dann hinhaut, ob wir wirklich so bei den 45 Minuten, die wir uns vorgenommen haben, landen. Wahrscheinlich wird es dann 1:30 wieder. Ja, hast du viel Eishockey geschaut in letzter Zeit? Schon, oder?
Ich habe es versucht, ja, aber irgendwie ist es mir dann auch manchmal nicht ganz so gelungen, wie ich es eigentlich vorhatte. So über Pfingsten, da war eine Jugendweihe, dann ist mein Kleiner, hatte seinen ersten Geburtstag dahin haben wir gefeiert. Dann haben wir irgendwie das WM-Finale dann so mit einem halben Auge auf dem Handy gucken können. Es geht ja zum Glück über The Zone, haben wir das gemacht. Und es war schwieriger, als ich dachte, aber so NHL bin ich eigentlich ganz gut im Stoff.
Ja, und das war ja, also ich finde, es war schon, war ein unterhaltsames WM-Turnier. Und ich finde, es waren auch gute Conference-Finals. Also ich finde, das war jetzt ein sehr gutes Eishockey in den letzten 2 Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Also die WM hat mich phasenweise sehr überrascht.
Positiv.
Ich fand jetzt gerade vor allem die Schweizer natürlich, ja. Aber ich fand auch Dänemark sehr cool, die coole Geschichte. Aber das hatten wir ja, glaube ich, beim letzten Mal noch mit Sebastian. Wobei eigentlich ja bei Dänemark war es ja dann schade, dass sie es nicht hier noch ins Viertelfinale geschafft haben. Ne? Da hat ja, glaube ich, ein Sieg dann gefehlt gegen Lettland.
Genau, Elvis hatte was dagegen, unter anderem.
WM gewesen, aber mit der Schweiz, das finde ich natürlich jetzt auch sehr spannend, dass sie da wieder ins Finale gekommen sind, wieder an Schweden gescheitert sind und Schweden jetzt zweimal in Folge quasi Slam Dunk Contest Champion of the World ist.
Und eine brutale Mannschaft, die gehabt haben, oder die Schweden? Also ich habe mir irgendwie ab dem Viertelfinale gedacht, das ist für mich der Top-Favorit, obwohl Kanada da natürlich noch dabei war. Und du sagst ja, Kanada eigentlich, wenn ein paar NHLer zumindest mit dabei sind, ist doch immer Favorit. Aber was die Schweden da geschickt haben und vor allem, wenn du es vergleichst mit letztem Jahr, da waren ja so viele letztes Jahr nicht mit dabei und zweimal mit zwei ja fast komplett unterschiedlichen Mannschaften Weltmeister werden in einem zwar nicht Best-on-Best-Turnier, aber da waren jetzt schon jeweils viele NHLer dabei und es kommen ja dann immer noch während der Weltmeisterschaft NHLer mit dazu. Das ist schon echt stark gewesen von Schweden und auch wie die Eishockey gespielt haben, dass sie je nach Gegner halt auch ja unterschiedlichen Stil spielen konnten. Also ich habe das Spiel gegen Russland habe ich komplett gesehen und kommentiert. Da war Russland eher die Kontermannschaft, würde ich sagen, die Transition-Mannschaft und Schweden hat eher über Puckbesitz und Puck-Cycle versucht, da zum Erfolg zu kommen. Und dann im Spiel gegen die USA war es so, dass die USA eigentlich eher dominant waren und die Scheiben aufs Tor gebracht haben und die Schweden haben gekontert. Ja, also muss sagen, dass ich das Finale auch nur mit einem Auge dann gesehen habe, weil ich parallel halt auch kommentiert habe, Stanley Cup Conference Finale im Westen, aber das war schon echt stark und auch so unterschiedliche Reihen auch von der Art her, die Forsberg-Arvidsson-Reihe mit brutal viel Tempo, diese Baniat-Raquel Janmark-Reihe, die eher so ja den Puck halt gut gehalten hat im gegnerischen Drittel. Hörnqvist mit halt einfach viel, viel physischer Präsenz. Also da war alles dabei. Und natürlich die Verteidigung, die halt sensationell ist.
Ich fand vor allem so Spieler wie Hörnqvist, die, wenn man jetzt aufs Papier schaut, dann passen die ja eigentlich gar nicht so rein in dieses Team, ne? Also bei den Schweden habe ich so den Eindruck, da jetzt gerade auch durch das letzte Jahr bedingt, wo du schon gesagt hast, so ein, eigentlich ein ganz anderer oder im Großteil ein anderer Kader als dieses Jahr. zusammengestellt wurde, dass da bei den Schweden so auch so dieser Generationswandel jetzt dann, glaube ich, einfach vollzogen ist, so von Spielern wie Sedin, wie den Sedin-Zwillingen und sowas hin jetzt zu Spielern wie ja, Raquel vielleicht, wie Nyquist, der jetzt eigentlich auch ja schon eher in die ältere Garde zählt, aber dann hast du ja Spieler, die jetzt nicht dabei waren, wie Bäckström, zu dem wir später dann nochmal zu sprechen kommen, wenn es wieder zur NHL kommt, oder William Nylander von den Toronto Maple Leafs, der ja auch nicht dabei war, oder Henrik Lundqvist, der auch nicht dabei war, darf man auch nicht vergessen. Da ist irgendwie, bei den Schweden gab es, glaube ich, so eine kleine Durststrecke, so was dann, wo eine neue Generation quasi heranwachsen musste, die jetzt aber da ist. Und ich glaube, du hattest das auch getwittert, dass die Schweden ja auch so ein gewisses Selbstverständnis haben, weil sie seit den U-Mannschaften ja so in der Form auch zusammenspielen und eigentlich ja gar keine große Zeit brauchen, um sich aufeinander einzuspielen, weil die sich eben kennen. Und ich finde, das siehst du halt bei diesen Turnieren immer wieder, wo du ja eigentlich denken müsstest, die Spieler spielen in unterschiedlichen Teams in der NHL oder in irgendwelchen Vereinen in Europa, und bei der WM, die müssten sich erstmal finden, aber da kommen dann Spieler wie Arvidsson dazu, der mit Nashville ausgeschieden ist, und der funktioniert halt gleich in dem Team und der braucht da nicht eine große Zeit, sich da reinzufinden. Und das ist natürlich dann auch ein Luxus, den du hast, wenn du quasi zwei oder anderthalb sehr, sehr gute Kader hast oder Weltklasse-Kader hast, mit denen du Weltmeister werden kannst, die auch keine großartige Zeit brauchen, um sich aufeinander einzustimmen.
Ja, ich habe mir dann in der Vorbereitung, ich schaue mir jetzt eigentlich immer auch halt die U20-Weltmeisterschaft, hat da irgendwas gerissen mal bei einer U20-Weltmeisterschaft an, und schauen wir dann teilweise die Kader an. Bei Schweden war es ja so, dass sie 2012 Gold geholt haben und 2013 dann nochmal Silber, wenn mich alles täuscht, oder Bronze. Und das ist ja so genau die Zeitspanne, da sind die halt 18, 19, und wenn du halt 5 Jahre draufpackst oder 5, 6 Jahre, dann hast du halt Mitte 20-Jährigen, sage ich jetzt mal. Gut, Forsberg ist immer noch, glaube ich, 23, aber dann hast du halt, sage ich jetzt mal, einen gestandenen Spieler. Und Forsberg hat mit Raquel zum Beispiel bei der U20, Zibanejad hat mit Raquel bei der U20-Weltmeisterschaft 2012 in einer Reihe gespielt. Dritter Stürmer übrigens in der Reihe, William Karlsson, der ja jetzt noch mit dabei ist. Bäckström hast du angesprochen, Hetman hat noch gespielt mit den Tampa Bay Lightning. Also da sind ja nochmal 5 bis 10 absolute Weltklasse-Eishockeyspieler nicht mit dabei gewesen jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Ja, aber also auch Arvidsson, Forsberg, Klingberg, die haben da alle halt bei der U20-Weltmeisterschaft auf hohem Niveau gespielt. Und ja, das zeigt halt, dass die Ausbildung halt stimmt, und 4, 5 Jahre später kannst du doch wetten, dass die halt in der NHL Top-Leute sind und dass sie halt dann auch bei großen Turnieren wirklich eine große Rolle spielen. Und ja, sympathisch sind sie mir eh immer, die Schweden. Letztes Jahr hatten wir dieses ja ikonische Foto, beziehungsweise die Szene, dass da ja Nylander auf Lundqvist draufgesprungen ist nach dem Penalty-Schießen, den so umgeworfen hat. Und jetzt auch dieses Jahr, finde ich, hat man schon so ein paar Spiele halt da gesehen, die man sich auch merkt, wenn man nicht so viel NHL schaut. Zum Beispiel Arvidsson, der halt einfach durch sein Tempo raussticht, und das war schon spaßig, das zu sehen. Was sagst du zu den Schweizern zu diesem Turnier? Ich meine, die hatten ja die Schweden da am Rand der Niederlage, wenn Fiala das Ding reinmacht in der Verlängerung. Das ist so eine Situation, da sage ich fast schon, den muss er machen. Er muss ihn halt ein bisschen höher bringen, dann ist er drin, dann hat da auch Nils dann keine Chance, den zu halten. Aber das ist halt schon ein Ausrufezeichen gewesen, ja, wenn man sagt, Olympia an Deutschland gescheitert, aber jetzt in einem, sag ich jetzt mal, schwierigeren Turnier, weil halt viele NHLer dabei gewesen sind, hast du schon gesehen, was die Schweiz für eine Qualität hat.
Ja, dann kommt der wöchentliche oder der zu jeder Ausgabe typische Gruß an die Shorthanded News.
Absolut.
Ich glaube, Bernd hatte das in einem dieser WM-Updates von den Kollegen angesprochen, was die Schweizer dem deutschen Eishockey zum Beispiel voraus haben. Bei Deutschland kommt hinter Dreiseitel nichts. Oder da ist eine riesengroße Lücke, und gerade was jetzt, sage ich mal, so den Verteidigernachwuchs angeht, da haben die Deutschen nicht wirklich was im Petto, was sich mit dem messen könnte, was die Schweizer aufs Eis schicken. Und ich glaube, das ist eben genau dann der Unterschied jetzt bei der WM gewesen. Ich meine, klar, sie hatten dann Glück, dass Roman Josi mit Nashville so früh ausgeschieden ist und noch dazukommen konnte. Aber auch so waren die Schweizer schon besser aufgestellt als die deutsche Nationalmannschaft, und wie Bernd es halt gesagt hatte, kann man halt durchaus, kann man wirklich gut zitieren, weil er es gut getroffen hat, dass da bei der deutschen Nationalmannschaft ist halt ein Dreiseitel und dahinter kommt halt nichts. Und bei den Schweizern hast du halt so einige Spieler, wie zum Beispiel Kevin Fiala oder den Timo Meier zum Beispiel, wo du die quasi so dieses Zwischenglied bilden, dann zwischen den absoluten Topspielern wie Roman Josi und den Nachwuchsspielern, die so auf dem Sprung stehen. Und dann haben die ja noch so Spieler wie Nico Hischia und sowas, die ja da auch, oder Hischia, die da ja, da hat uns Le Affront ein bisschen durcheinander gebracht, als ich mit Lars Marendorf von Sportradio 360.
Ist der Hischier oder was? Nee, Nico Hischier.
Nee, wir sind durcheinander gekommen, weil Lars war bei Hischier und ich habe gesagt, nee, da heißt doch Hischier. Und dann haben wir bei Elite Prospects noch nachgeguckt und so, da kann man sich die Namen ja jetzt teilweise vorlesen lassen. Und dann hat Le Affront dazu noch irgendeine Definition geschickt. Das war auch lustig. Aber so eine Spieler haben sie ja auch, wie Nico Hischier, der jetzt vielleicht noch nicht ganz da ist, aber der kommt ja dahin. Und dann haben die halt Nico Hischier, der vielleicht in ein, zwei Jahren so das Level von Leon Dreiseitel hat. Dann haben sie Roman Josi, einen absoluten Top-Verteidiger der Liga. Vielleicht einer der besten fünf bis zehn Verteidiger der Liga. Kapitän der Nashville Predators dazu. Also das ist halt so ein bisschen was dem deutschen Team dann fehlt. Ja. Und ich finde es halt sehr spannend und sehr irgendwie auch ein bisschen witzig, dass ausgerechnet in dem Jahr, wo das deutsche Eishockey quasi so den größten Erfolg feiert mit der Silbermedaille bei Olympia, bei einem olympischen Turnier, was ja ohne Frage nicht so gut besetzt war wie jetzt diese Eishockey-WM, dass die Schweizer halt dann nachlegen quasi so und zeigen, ja pass mal auf, bei so einer Eishockey-WM eine Silbermedaille holen, ist schon deutlich mehr wert als diese Olympia-Silbermedaille quasi bei dem Turnier. Also wenn man es im Verhältnis dann betrachtet.
Geiler Torwart auch mit Giannoni, wahnsinnig, ja, der gehalten hat. Dann hast du halt so Jungs wieder, hast du noch den Corvi zum Beispiel, der ja mit Niederreiter in Chur in der Jugend zusammengespielt hat. Beide sind aus Chur. Du hast den André Ghetto noch mit dazu, der in Colorado spielt. Gregory Hofmann, absoluter Torjäger in der Schweiz bei Lugano und. Also auch nochmal, sage ich jetzt mal, auf europäischem Niveau dann nochmal richtig starke Spieler. Ja, und halt genau, das ist halt genau das Ding, und das haben wir ja auch letztes Mal schon besprochen, als es um den Vergleich mit Dänemark ging. Du hast halt, du könntest jetzt zum Beispiel Dreiseitel und Hischier kannst du mal rauspacken. Ja, die sind ganz hoch gedraftet worden, Dreiseitel auf 3, Hischier sogar auf 1, Zeug zum NHL Topstar und jetzt halt jung, um die 20. Aber genau die Josis, Niederreiters, auch André Ghettos, die gibt's halt in Deutschland aktuell nicht. Mal schauen, was in den nächsten Jahren tut. Ich habe jetzt einen Scouting-Report gelesen. Da wurde Dominik Bock an 8 geführt. Also viele haben ihn jetzt schon in der ersten Runde. Also man hätte zumindest mal wieder einen First-Rounder dann im Draft. Also, aber wir haben jetzt einfach Dreiseitel, klar, Nummer 3 am höchsten gedraftete Deutsche aller Zeiten. Aber wir haben halt nicht so regelmäßig einen First-Round-Pick in der NHL im Draft, sondern halt wirklich alle paar Jahre kommt das mal vor.
Ja. Also, aber bei Dominik Bock glaube ich tatsächlich, dass es relativ hoch werden könnte, weil der ja jetzt auch dann schon in einigen Podcasts mal erwähnt wurde, am prominentesten unter anderem bei 31 Thoughts von Jeff Merrick, der ja da auch so ein kleiner Nachwuchsexperte ist. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn so bestimmte Spieler da immer mal wieder so genannt werden. Entweder macht der Agenten eine gute Arbeit und bringt die Spieler immer mal wieder auf den Tisch und dass die Leute darüber reden. Oder es ist halt jetzt, also es ist ja nun jetzt auch gerade die Zeit, wo sich gerade die ganzen Experten auch mit den Scouting Reports befassen. Und ich glaube, dass der wirklich sehr interessant sein könnte für die NHL. Aber selbst die Spieler, die ja jetzt mit Maxi Kamara und Dominik Cahun, die ja jetzt ungedraftet die Verträge bekommen haben, selbst die sind ja nicht auf dem Level, dass sie quasi so diese zweite Garde hinter Dreiseitel bekleiden können. Also das ist halt schwierig. Also ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn jetzt ein Tobi Rieder noch dabei gewesen wäre. Aber selbst Tobi Rieder, also klar, der ist schon noch mal ein Stück besser. Aber selbst, also Tobi Rieder würde ich jetzt vielleicht als einen, wenn er jetzt in Deutschland spielen würde, als einen Topspieler in der DEL bewerten. Der ist halt in Nordamerika aufgrund seiner Fähigkeiten, ein sehr guter Rollenspieler zu sein mit seinem Tempo, halt geschafft hat, sich dort festzuspielen. Aber den würde ich jetzt auch nicht auf so einem Level heben wie Nino Niederreiter, der ja bei Minnesota ja teilweise erste oder zweite Reihe gespielt hat.
Ja. Ja, mal schauen, was, ja, was glaubst du, ist so die, der Hauptpunkt, den man sich abschauen kann vom Schweizer Eishockey? Ich hatte da eine längere Diskussion noch auf Twitter. Ich bin halt immer noch der Meinung, klar muss man halt in die Ausbildung der jungen Spieler investieren und braucht auch gute Trainer und so weiter. Aber ich denke trotzdem, solange du halt die Kontingentstellen nicht reduzierst und nicht die Einbürgerung schwerer machst, bringt das alles überhaupt nichts. Also du musst eigentlich, du brauchst halt eine Liga, in der die jungen Spieler dann auch spielen können und sich zeigen können und vielleicht halt mal mit 16, 17 und nicht mit 22, 23 an das Niveau auch herangeführt werden können. Das kannst du in der Schweiz, das geht in Deutschland halt nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt, diese Kontingentstellen, aber da, ich hatte die Diskussion auch mitgelesen, da ist es halt leider so, dass dieses neue Nachwuchskonzept, was DEL und DEB da irgendwie auf die Reihe, in die Wege geleitet haben, ich glaube, damit werden sie sich auf die Schulter klopfen, auch wenn es irgendwie mehr Schein als Sein ist und irgendwie ja nichts Halbes, nichts Ganzes ist. Diese stückweite Reduzierung der Ausländerstellen in den Kadern und dann halt dieses Einsetzen von U23-Spielern. Ich finde, in Deutschland fehlt über der DNL irgendwie eine Möglichkeit für junge Spieler, für U19 oder dann U20-Spieler Fuß zu fassen. Für viele geht der Weg dann eigentlich nur über die Oberligen oder über die DL2, wenn sie einen Förderlizenzvertrag kriegen oder wenn sie halt so gut sind, dass sie oder nicht gut genug für einen Förderlizenzvertrag, aber besser als für die Oberliga, dann könnten sie direkt in die DL2 gehen. Aber dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen den Anschluss. Das ist ein Problem, dass irgendwie so ab der DNL ist meistens wie so eine Sackgasse für junge Spieler. Viele Trainer haben, glaube ich, auch einfach nicht das Vertrauen, junge Spieler so einzusetzen, wie sie, also ihren Stärken, um ihre Stärken zu fördern, sondern die müssen dann meistens in so eine Rolle gefasst werden, was gerade für DNL-Spieler, die dort sehr prominent spielen konnten und sehr gute Spieler waren. Jetzt sage ich mal irgendwie ein Spieler wie ein Sven Ziegler, der dort ein sehr guter Scorer war in der DNL, der dann plötzlich in der DEL so ein Two-Way-Spieler werden sollte, was halt dann auch schwierig ist und was so eine Entwicklung dann natürlich auch ausbremsen kann. Und das andere, der andere große Punkt, finde ich, ist halt, dass man, glaube ich, einfach auch aufhören muss, so, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man irgendwie versucht, so diese Nachwuchsförderung irgendwie auf ein höheres, gemeinschaftlicheres Level und wenn es nur, wenn man das vielleicht in Regionen fasst, wenn man sagt, man hat so eine Region Nordost, Nordsüd oder so Nordwest, Nordost und irgendwie so, dass man das so anpasst, dass die NRW-Clubs sich irgendwie zusammenschließen in der Nachwuchsförderung, die Bayern-Clubs sich irgendwie zusammenfassen und dass man da irgendwie schaut, dass man da was Gemeinschaftliches schafft, weil es bringt ja auch nichts, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, und irgendwie ein super Talent, die Bayern-Liga zerlegt, aber irgendwie dann halt auch nicht den Sprung schafft oder woanders vielleicht gar nicht wahrgenommen wird oder aus seinem kleinen Heimatverein gar nicht rauskommt, weil irgendwie die Manager oder die Vereinsbosse da dann sagen, nö, den geben wir euch nicht, weil ihr seid über Jahrzehnte schon unsere Konkurrenten oder irgendwie sowas, so dieses dumme Denken halt.
Ja. Ja, klar, so Zusammenschlüsse vielleicht dann auch so eher so Auswahlspiele dann. Ich finde, es geht halt schon im ganz jungen Nachwuchs los, wenn du halt dann irgendwie als im Eishockey musst du dann doch, also selbst in Bayern, wo es halt auch viele Vereine gibt, musst du halt echt weit fahren, schon in jungen Jahren und da hast du halt dann im Endeffekt halt oft kriegen halt die schon im Alter von 10, 11 Jahren, kriegen sie entweder auf die Schnauze nach 3 Stunden Autofahrt und verlieren 26-0 oder umgekehrt. Und das kann ja auch nicht das Ziel sein, dass du halt dann, also ich finde auch, man müsste ein Ligensystem irgendwie aufbrechen und auch irgendwie, ja, auch später anfangen damit, dass es um Punkte geht. Ja. Also das ist ja, glaube ich, auch bei den, habe ich jetzt kürzlich gelesen, war das nicht bei den Schweden so, dass die einfach auch im Jugendsystem einfach vor allem darauf schauen, ob jemand halt wirklich Talent hat, Eishockey spielen kann. Und das ist halt echt immer so eine Zwickmühle. Wenn du halt 14, 15 bist, dann kannst du halt einen riesen Sprung machen körperlich und bist halt dann einfach besser, ja, wenn du den Vergleich hast mit einem, der eigentlich besser Eishockey spielt als du, aber halt ja körperlich unterlegen ist. Und aber eigentlich ist der körperlich Unterlegene das viel größere Talent und geht vielleicht dann verloren, weil du sagst, ja, der kann nicht mithalten mit dem Gleichaltrigen, aber vielleicht macht er den Sprung halt mit 17, 18 körperlich oder ja, kriegt halt dann auch das Training, dass er den Sprung machen kann. und geht aber ja in einem System, in dem es halt um Tore und Punkte geht, schon mit 13, 14, 15 Jahren unter.
Ja, absolut.
Springen wir von der Weltmeisterschaft zur kleineren Eisfläche nach Nordamerika, zu den Stanley Cup Playoffs.
Ich dachte, du sagst jetzt zum kleineren Wettkampf.
Ja, genau. Finale Vegas Golden Knights gegen Washington Capitals.
Wie wir es hier vorausgesagt
haben. Ganz genau so hatten wir es vorausgesagt. Ich hatte Nashville Predators gegen Tampa Bay Lightning, glaube ich, vor der Saison.
Hatte ich auch. Ja. Wie, glaube ich, zwei Drittel oder sogar mehr, drei Viertel aller Experten.
Knapp gescheitert. Ich hatte aber auch Nashville Predators gegen Tampa Bay Lightning, glaube ich. Weil ich der Meinung war, das sind so die beiden Mannschaften, die das modernste Eishockey spielen, was Controlled Exits, Controlled Entries, Carry-Outs, Carry-Ins anbelangt, Scheibe am Schläger, kontrollierter Spielaufbau. Und jetzt, Tom, sind zwei Mannschaften im Finale, die, ja, dieses moderne Eishockey finde ich so ein bisschen konterkarieren, teilweise zumindest, weil sie halt einfach sehr, sehr defensiv stark sind. Und ja, das ist, finde ich, sehr, sehr auffällig. Also das ist halt schon vom Spielstil her, klar haben die auch, also Vegas hat unglaubliches Tempo drin, Capitals hat die Ovechkin und Co. Firepower. Wenn sie dann mal führen, dann wissen sie auch, was sie mit der Führung anfangen können.
Und zumal, wenn sie dann so früh in Führung gehen, wie sie das ja gegen Tampa jetzt gerade in Spiel 6 auch so, aber zumindest in Spiel 7 ja nach knapp anderthalb Minuten.
62 Sekunden war das Tor von Ovechkin, ja.
Das 1-0 machen, dann mit der Führung im Rücken, damit konnten sie ganz gut umgehen, ja, da hast du recht. Aber ich finde gar nicht, dass sie das so konterkarieren. Ich finde gerade
Konterkarieren war das falsche Wort. Die haben einen guten Plan dagegen, so würde ich sagen. Ja.
Ja, ich finde halt gerade bei den Golden Knights, die ich jetzt gerade auch erst, muss ich ehrlich sein, unter der Saison habe ich ab und zu mal ein Spiel mir so angeschaut, auch ein bisschen länger von denen. Aber das habe ich dann, also man hat ja da eher so ein bisschen mit so einem, ja, habt ihr mal Spaß in eurer ersten Saison? Vielleicht kommt er sogar in die Playoffs, erste Runde ist eh dann vorbei, weil die LA Kings, also dann, als es dann soweit war, die LA Kings werden euch schon zeigen, was die Playoffs dann was ganz anderes sind. Und dann hauen sie die im Sweep raus. Und dann, ich habe die halt so ein bisschen häufiger geguckt und ich finde, bei den Golden Knights ist es schon ein sehr moderner Stil, der klar auf Geschwindigkeit aufgebaut ist. Und ich glaube, sie haben da einfach den Trend erkannt, dass die NHL kleiner und vor allem schneller wird und haben danach ihr Team halt ausgerichtet. Und wenn du dir das anschaust, wie gerade ihr Transition Game, und das sind ja dann auch in der Regel Controlled Exits, wenn sie in der eigenen Zone den Puck gewinnen, wie schnell das dann nach vorne geht. Und das ist ja nicht einfach nur Scheibe rauschippen und dann läuft ein Carrier oder ein William Karlsson da hinterher und erkämpft irgendwie die Scheibe noch und dann gibt's halt mal so ein aus Versehen so eine Scoring Chance, sondern das sind ja wirklich herausgespielte Rushes, die gerade über diese, die, also ich finde halt gerade wenn sie schnell die Scheibe hinten gewinnen, wie sie die Zone verlassen, wie sie die neutrale Zone überbrücken, ist es halt großartig, wie kurz die Passwege dann eigentlich sind, wie schnell das dann geht, wie sie eigentlich so immer Dreiecke bilden. Also ich finde das schon stark, wie sie nach vorne spielen. Und das ist für mich dann auch schon ein modernes Eishockey. Und auch so diese Systemtreue und dieses, ja, beim Matchplan auch bleiben, auch wenn es vielleicht mal in einem Spiel nicht ganz von vornherein so läuft, wie es ja auch in der Winnipeg-Serie war. Da waren ja nicht alle Spiele so, dass sie die dominiert haben. Erstes Spiel dachte ich sogar eher, dass Winnipeg die Serie klar für sich entscheiden kann.
Ja. Das ist natürlich jetzt das Eishockey mit der Scheibe, also Offensiv-Eishockey. Es war jetzt bloß, also ich habe jetzt beide entscheidenden Spiele kommentiert in den Conference Finals. Es war schon auffällig, dass zwar der jeweilige Gegner schon die Scheibe hatte im Drittel der Golden Knights und der Capitals, aber diese klaren Chancen hat man sich eben nicht rausgespielt, weil die halt einfach die Golden Knights und die Capitals halt die Mannschaften, glaube ich, schon waren jetzt in den Playoffs, die sich auch defensiv halt am diszipliniertesten an das System gehalten haben. Und ich glaube, okay, auch die Capitals mussten auch erstmal lernen, so Eishockey zu spielen. Also du kannst natürlich mit so einer Reihe wie Kuznetsov, Ovechkin und jetzt Wilson, wenn du Backstrom dann noch dazu hast, in der zweiten Reihe und Oshie, hast natürlich offensiv viele, viele Möglichkeiten, aber du kannst halt nicht völlig crazy offensiv spielen. Ich glaube auch, Ovechkin, wir sind uns ja einig, dass die Kritik völlig fehl am Platz ist, dass er in den Playoffs untertaucht oder kein guter Playoff-Spieler ist oder sonst was. Aber ich glaube, ja, er hat in den letzten Jahren schon auch nochmal mehr gelernt, wie er dann auch in den Playoffs nochmal Eishockey spielen muss. Und was mir auch aufgefallen ist, gestern, was der für ein unfassbarer Leader ist. Also der brennt ja, aber der coacht auch draußen hinter der Bande die jüngeren Spieler und sonst was und verlangt denen halt auch den Einsatz ab, den er selber auch zeigt. Das ist schon stark.
Ja, das stimmt schon. Also das ist, das war aber bei Ovi ja eigentlich gut. Jetzt kriegt man es halt noch mehr mit, weil er halt länger in den Playoffs stattfindet. Aber dass er so dieser Leader ist, also gut, am Anfang seiner Karriere oder so vor 3-4 Jahren ungefähr, war es ja noch mehr so, dass er mit dem, was er auf dem Eis gemacht hat, vorangegangen ist. Sprich durch Checks, durch Tore, durch gewisse Chancen einfach. Und im Endeffekt können wir jetzt eigentlich alle Argumente wieder rauskramen, die wir letztes Jahr zur Trade-Deadline oder zu Beginn der Playoffs genannt haben, dass einfach die Supporting-Cast um Ovi jetzt einfach stimmt und dass dadurch die Chance natürlich steigt, dass dieses Team erfolgreich ist. Also angefangen bei Kuznetsov, weiter in die zweite Reihe mit TJ Oshie, der jetzt in den Playoffs auch nochmal eine wichtigere Rolle eingenommen hat. Oder halt Niklas Backström, der ja quasi nur mit einer Hand spielt. Also der hat ja eine gebrochene Hand oder irgendwas ist auf jeden Fall mit seiner Hand. Die war ja bandagiert und er hat ja auch mehrere Spiele aussetzen müssen.
Hast du die Shake Hands gesehen? Hast du die Handshake Line gesehen von Backström, der mit links dann die Hand gegeben hat?
Ach, damit links
die da habe ich eine GIF gegeben. Gesehen. Ich habe das auch live nicht gesehen, aber ein GIF dann gesehen. Und dann hat die so immer geschrieben, Backström is hurt. Der hat nur mit links die Hand gegeben und hat auch in Spiel 6, als seine Reihe ein Tor gemacht hat, halt die High Fives, ist den High Fives ausgewichen sozusagen, weil, also die Hand ist im Arsch.
Okay. Aber das ist ja seine Hand, die er oben am Schläger hat. Also die ist ja jetzt, sag ich mal, etwas unwichtiger.
Aber, er könnte jetzt, glaube ich, auch nicht, also gut schießen kann er schon, aber also ich meine, die Pässe kann er trotzdem noch spielen, die er halt spielt. Zum Beispiel auf Oshie in Spiel 6.
Ich hatte nur gesehen, dass Viktor Hedman über seinem rechten Handschuh irgendwie wie so einen Überzug drüber hatte, wo ich auch auf Twitter so ein Bild gesehen hatte, wo einer nur das quasi diesen Screenshot und dann einfach nur that looks weird und es sah wirklich aus, als wenn er einfach nur so einen blauen Müllsack da drüber gestülpt hatte, also auch glaube ich einfach wie so ein extra Schutz. Ich weiß nicht, ob da auch eine Verletzung war oder ob er das immer drüber hat, aber das habe ich noch nie gesehen. Aber ja, aber so eine Verletzungen, ich hatte mal, irgendwie gab's mal mit Claude Giroux, der irgendwie beide Handgelenke irgendwie schwerer verletzt hatte, der dann, wo er ja auch noch die Saison danach drunter gelitten hat, so eine Playoff-Verletzung gibt's ja. Ich glaube aber kaum, dass jetzt im Finale irgendwie jemand wie Patrice Bergeron rumläuft, der ja mit einer halben Rippe in der Lunge schon, wo man sich auch fragt, wie verrückt das eigentlich ist.
Das Ding ist halt, du erfährst halt dann immer, wenn die Mannschaften raus sind, wer war alles verletzt.
Ja, ja.
Also hurt sind sie ja alle, aber wer war wirklich injured dann im Endeffekt. Ja, was erwartest du denn jetzt im Finale? Also für mich ist es echt wieder schwer vorherzusagen, wie das läuft. Weil du halt auch gesehen hast in den Conference Finals, du hast dann einfach, es war tatsächlich jetzt zwar eine Floskel, aber jedes Spiel war halt neu. Also du hast ja auch, wir hatten jetzt glaube ich keine Overtime, oder? In den kompletten Conference Finals. Es war einfach die eine Mannschaft besser oder die andere. Oder der eine Torwart ist heiß gelaufen oder der andere.
Ja, bei den Torhütern ist es halt interessant, ne? Also schafft's Holtby jetzt so die Leistung beizubehalten? Und also ich meine, der ist ja jetzt mit 2 Shutouts in Folge, ich glaube, als 4. Goalie der Geschichte der NHL quasi die Serie beendet. Die Capitals haben mit 2 Shutouts in Folge die Serie beendet. Und Holtby war ja zu Beginn der Playoffs ein Fragezeichen. Dürfen auch nicht vergessen, dass Philipp Grubauer, glaube ich, die ersten beiden Spiele sogar gestartet ist, bevor dann Holtby ins Tor gegangen ist. Genau, gegen Columbus. Und auf der anderen Seite steht halt mit Marc-André Fleury ein Goalie, der, also 2 Punkte. Zum einen, die Capitals kennen den ganz gut, weil der hat das schon ein paar Mal für die Pittsburgh Penguins geschafft, die Capitals zu ärgern und ist vielleicht dann auch so ein so ein kleines Traum, also der Flurry ist mit so einem kleinen Trauma verbunden für einige Spieler der Caps. Und der galt ja auch als ein Goalie, der in den Playoffs dann ein bisschen schwächer wird, beziehungsweise einzelne gute Spieler hat, aber nie über eine komplette Serie überzeugen kann, was ja auch der Grund war, warum er bei Pittsburgh quasi dann seinen Job an Matt Murray verloren hat.
Ja. Hast du Brian Burke gehört? Entschuldigung, nicht deine Hacke, hast du Brian Burke gehört bei den 31 Thoughts? Nee, bei Hockey Central, ich habe Hockey Central vor dem Spiel 7 Lightning Capitals habe ich mir Hockey Central mal wieder angehört. Die haben einen täglichen Podcast und da ist ja Brian Burke jetzt mit dabei. Und da war Flurry am Telefon. Und das erste, was Brian Burke gemacht hat, ist, let me apologize. Also hat sich entschuldigt bei ihm, weil er ihn in Frage gestellt hat. Und dann hat er sogar nach dem Gespräch gesagt, dass er der Meinung war, dass es ein falscher Pick war von den Vegas Golden Knights, dass bessere Goalies verfügbar gewesen wären im Expansion Draft. Und also hat er natürlich auch einen Hintergrund. Also Flurry hat ja teilweise dann diese Meltdowns gehabt in den Playoffs. Aber jetzt habe ich hier gerade, Sportsnet hat gerade vor ein paar Minuten die Statistiken getwittert von den beiden Goalies. Flurry 12-3, 1,68 Gegentorschnitt, 94,7% die Save Percentage und 4 Shutouts. Und Holpi Statistik dagegen ist echt schwach mit 12-6, 2,04 Gegentorschnitt und 92,4% 2 Shutouts. Übrigens die ersten beiden Shutouts in der kompletten Saison jetzt in diesen beiden wichtigen Spielen 6 und 7. Und ich fand noch dazu, Wasilewski, also am Mikrofon fand ich, dass Wasilewski besser gehalten hat, aber Holpi hat halt irgendwie so, der hält ja zu unspektakulär. Also er hat erstens mehr Unterstützung gehabt von seinen Verteidigern, der hat viele Dinge auch prallen lassen und war immer ein eigener Verteidiger da. Und da hat er dann gegen Killorn zum Beispiel diesen Leingang hat entschärft. Das sah alles so routinemäßig aus. Nicht spektakulär. Aber es ist ja gerade die Qualität.
Es ist halt kein Jonathan Quick.
Nein.
Was ja mein größter Kritikpunkt an Jonathan Quick immer ist, dass er zwar schon ein überdurchschnittlich guter Torwart ist, aber nicht diese Weltklasse hat, die man ihm mal nachsagt, nur weil er halt, aber er landet halt in Highlights und man deutet, also egal. Bei Holpi finde ich aber auch genau wie du sagst, das ist nicht so super spektakulär, die Dinger haut er auch raus, er macht dann auch ab und zu mal ein bisschen was, auch ein bisschen mehr draus aus einzelnen Saves. Aber er hat dann auch ein bisschen so das Glück, ne? In Spiel 7, diese eine Situation, da stand es noch 1-0, wo der Schuss von der blauen Linie kommt, der noch abgefälscht wird, den er überhaupt nicht sieht und dann so per Zufall eigentlich in den Butterfly runtergeht und der Puck bleibt ihm genau unter dem Schoner liegen und rutscht dann nicht durch. Wenn es da zum 1-1 kommt und Tampa vielleicht das Tor schießt, dann könnte es da ja auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Also so ein bisschen das Glück, weil den Caps dann jetzt auch auf der Seite der Caps in der Serie gegen Tampa. Also gerade, ich meine, du hast bestimmt auch gedacht, nachdem die Caps 2-0 geführt haben, das werden sie nach Hause schaufeln und dann kommt Tampa wieder und macht das 2-2 draus, dann warst du bestimmt auch eher so wieder dieses, ja, okay, das sind jetzt die typischen Washington Capitals, choken jetzt wieder und am Ende gibt's wieder Tränen in Washington und Tampa ist im Finale, oder? Also ich meine, irgendwie deutet die Serie ja darauf hin.
Ja, also und vor allem, also Tampa hat jetzt auch in dem Spiel 7 hinten raus, war es natürlich gar nichts mehr, aber zwischendrin haben die schon nochmal richtig Gas gegeben. Da war dann der Hetman-Schuss abgefälscht von Ella an dem Pfosten. Ja, die Killorn-Break-Chance, da war es aber schon 2-0 für die Capitals. Wäre schon nochmal was gegangen, aber sie müssen halt dann einfach auch mal eine Bude machen.
Ja. Stamkos jetzt der neue Ovechkin, hatte ich heute auf Twitter gelesen.
Ja, das mit. Es ist halt, das Ding ist halt auch bei Ovechkin. Es ist halt, das Problem im Eishockey ist, du hast natürlich deine Superstars, aber es wird halt immer vergessen, dass es eine Mannschaftssportart ist. Und du kannst auch Crosby ist mal untergetaucht in irgendwelchen wichtigen Serien. Und dann muss halt die Mannschaft da sein. Wenn halt wenn eine Reihe ausgeschaltet wird, dann muss halt die zweite, dritte, vierte Reihe muss halt dann produzieren. Und trotzdem erwartest du halt von diesen Superstars, dass sie irgendwas machen in wichtigen Spielen. Sei es nur wie bei Ovechkin, dass er halt 4-5 Checks fährt in Spiel 6 und halt die Mannschaft pusht. Dann macht er in Spiel 7 halt das Tor. Jetzt sagst du, wo waren eigentlich Kucherov und Stamkos? Ja, hey, Kucherov hat diesen geilen Pass auf Killorn gespielt. Der muss ihn halt reinmachen. Dann reden wir wieder ganz anders über auch Kucherov. Und Stamkos, klar, taucht er unter, aber es ist halt nun mal so, wenn der Gegner einen guten Plan hat, dann kann das passieren. Jedem.
Oh, Entschuldigung.
Ich habe gerade auch nochmal auf Twitter hier von Shots Especially Dangerous a look at which players are generating shot attempts, especially high danger attempts. Da gibt's halt dann so, also da gibt's eine Skala, beziehungsweise zwei, wie nennt sich das, von so Mathe hier, rechts und nach rechts und nach oben, keine Ahnung.
X und Y.
Genau, X und Y Achsen, genau, zwei Achsen. Und das bündelt sich hier alles und Ovechkin ist halt einfach komplett rausgestellt, sowohl bei eben Schüsse selber abgegeben beziehungsweise vorbereitet.
Ach, dieser Rückhand Saucer Pass, ich glaube in Deutschland sagt man Flip Pass dazu, den er von der eigenen blauen Linie durch die komplette neutrale Zone gespielt hat, ich glaube in Spiel 5 oder 6.
Ja.
Das war schon großartig. Ja. Was mich jetzt, um nochmal ganz kurz zu Tampa zu kommen,
ja, sorry.
Was ich bei Tampa ein bisschen überraschend fand, war die Schwierigkeit, die Lightning hatten, bei 5 gegen 5 wirklich wirklich zu Scoring Chances zu kommen. Wenn die in Überzahl waren, dann waren die ja wirklich gefährlich. Und irgendwann hat Washington ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen rausbekommen, da keine Strafen mehr zu nehmen oder nur noch wenige Strafen. Dann das Penalty Kill auch wahrscheinlich ein bisschen angepasst. Aber das war ja so dann der Schlüssel für Tampa in Spiel 3 und 4 dann da und 3, 4 und 5 dann da die Serie von 0-2 auf 3-2 aus ihrer Sicht zu stellen. Und ich fand es sehr interessant, dass sie irgendwie bei 5 gegen 5 ja eher das schlechtere Team waren im Vergleich zu den Caps.
Ja, du hast ja auch, dass auch Stamkos, Kucherov in der ganzen Serie kein Tor in Even Strength. Ich glaube, Point auch nicht, Gord auch nicht. Also von den Top 6 vorwärts war es so, habe ich wieder bei The Point, da habe ich ja letztes Mal schon drauf hingewiesen, von den Top 6 vorwärts, praktisch erste zwei Reihen, waren nur zwei Spieler, die auch Even Strength Tore geschossen haben für die Lightning jetzt in der Serie. Dann haben sie echt eine schlechte Schussgenauigkeit und der Slot ist einfach gut verteidigt worden von den Washington Capitals. Also die Defensivleistung war einfach stark. Ja. In der Serie ist echt auch, ich habe ganz zu Anfang gesagt, dass gutes Eishockey gespielt worden in den letzten Wochen. Ich fand, in der Serie war es oft auch so, dass du hast eine Szene gehabt, das war ein guter Aufbau hinten raus, guter Pass hinten raus aus dem ersten Drittel, Tempo durch die neutrale Zone, gute Kombination im gegnerischen Drittel, dann hast du eine 1-gegen-1-Situation mit Tempo für den Angreifer und einfach auch eine gute Verteidigeraktion, das sehr, sehr oft. Das ist einfach dann, da muss man einfach sagen, das ist insgesamt einfach gutes Eishockey. Es ist gut gespielt, es ist nicht auf Zufall irgendwie die Scheibe rausgechippt, hinterhergelaufen, Forecheck, Check gefahren und dann Pass halt mal einfach vors Tor gespielt oder so und dann angelt da einer nach der Scheibe, sondern es waren einfach gute Kombinationen, aber dann auch wirklich gute Verteidigeraktionen. Das hat mir echt wirklich gefallen. Hohes Tempo, viel Intensität.
Und das in beiden Serien. Also das kann man, glaube ich, auf den Westen dann auch noch genauso nochmal anwenden. Also ich fand auch, also auch die Vegas-Winnipeg-Serie war jetzt enger als 4-1. Also das war nicht durchweg, also es war nicht nur Spiel 1, war Winnipeg besser und dann kam Vegas und hat 4 Spiele in Folge gewonnen, sondern das waren auch immer enge Spiele.
Ja.
Und auch gute Spiele, also die habe ich mir auch gerne angeguckt. Meistens dann halt am nächsten Tag, aber ist ja egal.
Ja, klar. Noch ein Wort zum Finale vielleicht?
Die Ursprungsfrage war ja auch, was wir jetzt erwarten. Ne? Genau, ich glaube, dass wir da, dass das schon relativ, also erstmal, Vegas hat Heimrecht, das finde ich schon mal sehr witzig.
Ja, ist Wahnsinn, ja.
Und ich glaube, das wird ein relativ schnelles Finale. Vegas hat den Vorteil, dass sie jetzt wirklich auch ausgeruhter sind als die Caps. Ich glaube, ja, sie haben ja im Endeffekt nur 3 Spiele verloren. Also das, Vegas wird da den Vorteil haben. Vegas wird den Vorteil haben, dass sie längere Zeit hatten, sich vorzubereiten. Jetzt, ich glaube, bei Washington und Tampa, das wäre ja ungefähr derselbe Stil gewesen. Vegas hat alle Spiele, also es wäre auch egal gewesen, ob es Tampa geworden wäre. Vegas hat die Spiele gegen Tampa und Washington komplett gewonnen in der Regular Season. Da auch wieder der Vorteil. Und Vegas ist jetzt Kanadas Team, glaube ich. Solange wie sie, oder zumindest so lange, bis sie die Caps schlagen, weil ich glaube, jeder drückt so ein bisschen auch die Daumen für Alex Ovechkin, mich eingeschlossen. Deswegen, egal was ich jetzt gerade alles davor gesagt habe, ich hoffe, dass die Capitals das machen und wenn es von mir aus sind 6 oder 7, ich will einfach, dass Ovechkin den Stanley Cup hat und sich dann mit diesem einen Stanley Cup Ring die Ohren zuhält, wenn Don Cherry wieder anfängt, an seinem Stil rum zu kritisieren.
Ja, ich will auch, dass Ovechkin den Stanley Cup gewinnt.
Wenn man schon sieht, wie der sich jetzt in den Spielen gefreut hat. Wenn man gesehen hat, wie er sich in der zweiten Runde gefreut hat über den Sieg über Pittsburgh, ja, nachdem sie da in Spiel 6 gewonnen haben. Wenn man sieht, wie er jetzt sich die GIFs, die jetzt während Spiel 7 entstanden sind, wenn man die sieht, wenn man einfach schaut, wie sehr der Typ investiert ist, wie du es ja vorhin noch gesagt hast, dann, ich will gar nicht wissen, der reißt sich wahrscheinlich dann die komplette Ausrüstung des Oberkörpers vom Leib, so mit der Schusssirene des entscheidenden Spiels, wo sie das vierte Spiel gewinnen. Ja. Und rastet völlig aus. Also das, ich will Ovi gern mit dem Pokal sehen.
Viel Erleichterung, und ich meine, er ist Kapitän, er wird ihn noch hochstemmen. Das ist einfach ein Bild, dass du Also das muss einfach passieren, finde ich. Ja, also es ist einfach genau wie damals bei Ray Borg, hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich meine, das sind dann einfach after 22 years Raymond Borg. Das ist einfach großartig. Ja, aber Ovechkin muss dieses Ding gewinnen. Und jetzt, also so nah, da war er halt noch nie dran. Ne? Und also ich bin gespannt aufs Finale. Ich glaube, also 6 Spiele werden wir sehen, hoffentlich, weil dann bin ich auch nochmal 6 und 7, wäre ich nochmal im Mikro. Alles andere werde ich mir im Pool anschauen, aber ich werde mich natürlich auch damit auseinandersetzen.
Nachts um 2 am Pool.
Na, ich glaube einfach am nächsten Tag schon. Es ist tatsächlich eine Rapid-Fire Hockey Buddies Ausgabe geworden, weil wir sind jetzt schon bei der Trivia, Tom.
Yay! Aber nicht schlechter als sonst. Nur ein bisschen flotter.
Genau, nicht schlechter.
Stimmt. Ich wollte dich noch fragen, was in Wolfsburg gerade läuft, aber...
Nee. Champions League-Finale verloren. Fußball.
Ja.
Frauen.
Ach so. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert.
4-1 gegen Olympique Lyon. Trivia, du das an? Nee, ich fange an. Du hast ja letztes Mal Ted Lindsay-Frage gehabt, und ich möchte jetzt natürlich erstmal von dir wissen, was hat es damit auf sich gehabt, dass Ted Lindsay der Erste war, der eben den Stanley Cup nicht wie einen Pokal so nach oben gehoben hat, sondern eben halt quer über den Kopf. Hast du es recherchiert?
Nee, und Le Havre hat es auch nicht recherchiert.
Das ist ja Wahnsinn.
Ne? Ich prangere das an.
Bis nächstes Mal musst du eigentlich wissen, warum das so war, warum er es so gemacht hat. Und deine Trivia dann im Endeffekt auch rund machen.
Aber wahrscheinlich, weil der zu groß geworden ist irgendwann, oder?
Ja, das war auch meine Vermutung, aber tatsächlich auch nur Vermutung. Und also wir können ja hier jetzt die Leute nicht im Dunkeln tapsen lassen. Also bis nächstes Mal Hausaufgabe. Einzige Vorbereitung auf nächstes Mal, warum hat der Ted Lindsay das Ding quer über den Kopf gehäustet? Meine Frage ist, kurz und knackig, wer war in der NHL-Geschichte am längsten am Stück bei einem Team Kapitän?
In der NHL-Geschichte am längsten für ein Team der Kapitän.
Genau, am Stück. Längste Zeit am Stück Kapitän für ein Team.
Uiuiui.
Tipp: ist jetzt nicht mehr Spieler und war aber trotzdem in die Conference Finals involviert.
Aha. Ja.
Im Osten.
Ja. Na dann, jetzt würde ich vermuten, Steve Yzerman.
So ist es. 1984 bis 2004, Steve Yzerman, Kapitän der Detroit Red Wings, 3-mal Stanley Cup gewonnen, 1-mal noch die Conn Smythe Trophy. Dann Erfolge als GM bei Kanada und jetzt im Halbfinale, also im Conference-Finale gescheitert. Und dann habe ich noch eine zweite.
Okay.
Nachdem du die Ted Lindsay-Frage gestellt hast letztes Mal, wer war denn der erste Spieler, der mit einem gebogenen Schläger gespielt hat?
Ach du Scheiße. Nein, auch Ted Lindsay dann, wenn du so fragst, oder?
Nein.
Oh Gott. Das ist aber, glaube ich, obwohl. So bestimmt so 80er Jahre, 70er Jahre? Oder ist es noch länger her? Ist
länger her. Also,
ach du Lieb.
Also, ich habe hier einen Artikel, da steht, also Stan Mikita gilt ja irgendwie so als Erfinder des gebogenen Schlägers.
Aha.
Aber der Erste, der damit gespielt hat, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, verdammt. Ich habe es bei den 31 Thoughts, habe ich gehört. Genau, Cy Denneny.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Cy Denneny and Anthony Bathgate are credited with using the first curved hockey sticks.
Okay. Ich dachte, dass das tatsächlich eher was für später war, weil man doch sagt, so dass irgendwie Spieler, als die angefangen haben, die Schläger zu biegen und dann diese Kompositschläger, dass das dann quasi das Goalscoring so nach oben getrieben hat. Deswegen dachte ich, dass es deutlich später erst gewesen ist.
Späte 50er Jahre.
Okay, nee, ich hätte jetzt wirklich 70er, 80er Jahre erst gedacht. Aber die Kompositschläger, die sind ja auch erst irgendwie 80er Jahre, nee, 90er Jahre dann erst gekommen, oder?
Ja, später. Also ursprünglich war, glaube ich, der Sinn, dass halt einfach der Schuss einfach nicht mehr so vorhersehbar ist, dass du natürlich jetzt kannst du halt einfach die Scheibe über die Blade laufen lassen, hast da trotzdem noch Kontrolle. Ich habe irgendwie, es gibt auch ganz, also die Toes sind teilweise auch ganz verrückt. Ich hatte so den Eindruck, dass Ryan O'Reilly bei der Weltmeisterschaft jetzt da hinten, also wirklich nochmal so richtig so eine Kurve drin hat, dass ihm halt das Ding nicht abhaut. Ich weiß, dass Sidney Crosby weggegangen
so ein Haken oder was?
Ja, genau, so ein Haken noch davor. Es kam mir zumindest so vor. Ich weiß, dass Sidney Crosby davon weggegangen ist, von der Biegung, jetzt dafür auch einen besseren Rückhandschuss hat und. Also, Wissenschaft für sich auch, die Biegung.
Und das Taping.
Tape-Job. Ja, Tape, genau. Von oben nach unten oder von unten nach oben, nur einen halben Schläger. Ovechkin hat ja nur den halben und nicht schwarz, sondern weiß.
Ja, und das komplette Blatt abgeklebt.
Ja.
Da übrigens Marc Savard auf YouTube mal gucken. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal. Sein Sohn hat ihn darauf gebracht, weil Marc Savard ist ein absoluter Tape-Job-Nerd, was man auch ab und zu bei Hockey Central schon hören konnte. Er kann einem auch sagen, wer wie seine Schläger tapet und sowas. Und da der jetzt so ein bisschen so in diese Media-Geschichte geht, wie gesagt, ein YouTube-Kanal, ich weiß jetzt spontan gerade nicht, wie der heißt, aber da kann man mal nachgucken. Ist sehr witzig, da erklärt er, wie bestimmte Spieler ihre Schläger tapen und warum man das nicht nachmachen sollte.
Und wie tapet er?
Er hatte, glaube ich, ganz normal heel to toe, also von hinten nach vorn und ich glaube toe dann, also die Spitze frei. Ich glaube, so war das bei ihm.
Okay. Ich glaube, ich habe jetzt immer von Toe to Heel getaped.
Ich mache auch Heel to Toe, aber ich mache komplett, also ich habe quasi den Ovi-Schläger, aber fürs komplette Blatt.
Wie meinst, also wie meinst du den Ovi-Schläger?
Na, dieses komplett abgeklebte vorne. Und dann mache ich aber nicht bei der Hälfte Stopp, sondern ich mache noch bis kurz bevor der Schaft dann da quasi losgeht.
Ja. Was meinst du mit komplett abgeklebt? Verstehe nicht.
Na, dass da nichts vom Schläger mehr rausguckt.
Ja, aber Ovechkin hat ja nur die Hälfte.
Da, ja, ich meine vorne an der, da wo der Schläger zu Ende geht.
Ah, okay, ja gut.
Also da, genau, da wo es dieses Runde quasi wieder. Da wo O'Reilly, was du eben meintest, den Haken drin hat.
Da tapest du auch noch komplett nach vorne, oder was?
Ja, da ist komplett abgeklebt. Da höre ich ja dann quasi auf.
Okay,
und dann nehme ich eine kleine, entweder so eine Verbandsschere oder eine Nagelschere und dann schneide ich da schön rum, damit es schön rund ist.
Also
ich kenne auch so einen YouTube-Kanal.
Du hast einen kompletten Schläger eingetippt. Bei mir
Nein, nicht den kompletten. Also hinten diese Hacke, die da hinten dran ist, die ist dann schon frei. Also ungefähr so eine halbe Daumenbreite hinten habe ich noch frei.
Vorne, an der Spitze. Hinten.
Ja, da wo der Schaft quasi dann in Blatt übergeht, genau. Okay.
Ja, verrückt.
Bei uns im Hobbyteam haben ja manche dann sogar hinten diese Ecke noch hochgetaped bis zum Schaft dran.
Nee, das ist ja nichts.
Ja, weil die glauben, dass sie ihren Schläger dadurch dann eventuell ein bisschen länger haltbar machen, aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
Ich habe unten, ich mache immer einen Tape, eine Bahn praktisch unten einfach.
Ja,
dann klappe ich das um praktisch und dann tape ich erst drüber.
Ja, das machen auch viele.
Ja. So ist das. Okay, wie jetzt deine Trivia-Frage?
Ja, meine Trivia-Frage ist auch NHL und die Conn Smythe Trophy wird ja immer an den Spieler verliehen, der quasi der Finals MVP, also der wertvollste Spieler der Finalserie ist und oder der beste Spieler der Finalserie einfach. Und es gab da bisher in der NHL-Geschichte 5 Spieler, die diesen Pokal mehr als einmal gewonnen haben, aber nur einen, der ihn 3-mal gewonnen hat. Und ich würde jetzt gern von dir wissen, wer das ist. Tick, tack, tick, tack, tick,
Müsste Patrick Ra gewesen sein.
Richtig.
Yes!
Yes! Und mit wem?
Einmal mit den Montreal Canadiens, zweimal mit den Colorado Avalanche.
Falsch. Zweimal Canadiens, einmal Avalanche.
Ah, zweimal Canadiens, genau, stimmt. Quatsch. Ja, 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 genau. Einmal in seiner Rookie-Saison, ja? Mit den Canadiens und dann, genau, ja, 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 klar. Logisch, sorry. Ja.
Bonus, wenn du mir die anderen vier, die jeweils zweimal gewonnen haben, noch nennst.
Zweimal Conn Smythe. Oh.
Also einer ist einfach. Einer ist ganz einfach.
Wayne Gretzky.
Richtig. Der zweite ist auch ganz einfach.
Mark Messier.
Mark Messier. Warte, nee.
Nicht?
Glaube nicht.
Okay.
Ich glaube, der hat die gar nicht gewonnen.
Lemieux war wahrscheinlich dann
noch
auch
einmal.
Lemieux war wahrscheinlich 91 und 92 Conn Smythe, oder?
Ja, richtig.
Messier nur einmal. Okay.
84.
Messi
jetzt ist haben dann wir Drew, Lemieux.
Wer ist denn damals als die Rangers, also als Messi mit den Rangers nochmal mit den Rangers nochmal den Cup gewonnen hat, wer war da? Conn Smythe Trophy Winner?
Muss ich die Liste mal neu sortieren? Moment.
Okay, ich darf natürlich nicht googeln, weil mir fehlt ja noch einer.
War das 94?
94, ja.
Ja, Brian Leetch.
Ah, okay, Leetch, ja. Wie viel brauche ich jetzt noch?
Du hast Messier, Messier nicht, du hast Lemieux,
Wie viele gibt es, die es mehr als einmal gewonnen haben? Also dreimal Ra. Und dann gibt es noch wie viele, die zweimal gewonnen haben?
Jetzt noch vier. Also insgesamt fünf, die mehr als einmal gewonnen haben und einer, der dreimal, das war Ra. Also fehlen dir noch vier. Du hast
Messier,
Gretzky, Lemieux. Also fehlen dir noch zwei. Und die sind auch einfach. Pass auf, ich gebe dir einen Tipp.
Ja, warte mal, kurz überlegen, weil pass auf, wie war es mit Crosby war auch zweimal.
Crosby ist richtig, wobei einmal hätte Phil Kessel gehört.
Genau, Crosby, einmal hat es Malkin gewonnen und die anderen beiden Male Crosby, als die,
richtig,
die
richtig.
Penguins den Stanley Cup gewonnen haben. Und dann fehlt jetzt noch einer.
Ja. Von dem gibt's coole Poster.
Coole Post.
Ja. Von dem gibt's coole Poster und wenn man Hockey Night in Canada guckt, das ist immer das Abschlussbild, bevor dann quasi diese Grafik beginnt. Und bei Hockey Night in Canada ist eigentlich der beste Tipp, weil der größte Fan dieses Spielers, der sitzt dann da auch immer bei Coaches Corner.
Ich stehe auf dem Schlauch, ich weiß nicht.
Bobby Orr.
Ah, Bobby Orr, ja, logisch, okay. Ja,
ja, Bobby Orr hat noch zweimal gewonnen.
Okay.
Und jetzt sehe ich hier gerade Bernie Parent auch zweimal. Oh, okay, also sind es fünf, die zweimal und dann halt Raw mit drei. Bernie Parent wär wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, oder?
In den 70ern dann mit den Flyers zweimal, genau, 74, 75, ja, genau.
Mit dem Brotzi Bullies.
Orr, 70, 72. Ja, aber Orr ist halt immer so, wie viele Stanley Cups hat denn der gewonnen? Hat er doch jeweils da den Stanley Cup gewonnen?
Das hatte ich vorhin auch irgendwo gesehen.
Er hat doch nur 72 den Stanley Cup gewonnen. Er hat doch nur den einen gewonnen.
Dann ist er einmal als
ja.
Naja, hat einmal den Stanley Cup geholt, wo er diesen Jubel gemacht hat. Nee,
70
hat,
und 72 Stanley Cup Gewinner, genau. Und jeweils dann Conn Smythe Trophy. Ja, ja,
genau. Ja. Ja, ja, ja. Das hatte ich nämlich vorhin auch gesehen mit den Conn Smythe Gewinnern des Verliererteams. Und da war er jetzt nicht dabei, glaube ich, als ich die Liste
gescannt
hatte. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, das war nur, also ich habe das aufgehabt und dann bin ich da schnell wieder weg, weil ich dachte, nee, das ist zu kompliziert, darum eine Frage zu stellen.
Pass auf, aber die sind hier jetzt eingefärbt, also ich wusste, Giguère wusste ich natürlich noch, 2003 mit Anaheim, 87 Ron Hextall, Philadelphia Flyers, 76 Reggie Leetch, Philadelphia Flyers, 68 Glenn Hall, St. Louis Blues und 66 Roger Crozier. Detroit Red Wings, also nur fünf Spieler haben die Conn Smythe Trophy gewonnen, ohne ohne den Stanley Cup zu gewinnen.
Ja, und auf Ron Hextall wärst du wahrscheinlich gekommen, aber die anderen wären wahrscheinlich zu weit.
Ja.
Ja.
Okay, dann sind wir mit der Trivia dann doch fast wieder bei einer Stunde gelandet. Aber schön. Ja, Tom, wie schaut es in den nächsten Wochen aus? Was tut ihr auf hauptstadteishockey.com, auf Twitter @IceBearNerds, eurem Blog? Was tut sich bei dir auf Twitter @SpeedBulette?
Wir gucken jetzt mal, dass wir diese Datenschutzverordnung irgendwie umsetzen noch. nee, keine Ahnung. Also wir gucken mal, was die Eisbären uns so liefern. Die Eisbären haben ja jetzt veröffentlicht, dass sie an so einem sehr gut besetzten Sommerturnier teilnehmen in Tschechien, wo Bratislava mitspielt und noch so ein paar andere tschechische Teams und ein KHL-Team. Ich bin jetzt stehe ich selber gerade auf dem Schlauch. Aber gerne mal nachschauen bei @IceBearNerds. Da ist das mit drin. Und ja, ansonsten schauen wir mal, was da mit Brandon Maxwell noch kommt. Da hatte sich ja während der WM schon angedeutet, dass der wohl zu den Eisbären kommt. Jetzt ist es aber auch alles wieder ein bisschen ruhiger geworden. Mal schauen. Entschuldigung, ich habe ja selber gesagt, dass ich eher auf Küpper und Franz Ripp setzen würde. Da ist der Artikel schon fertig. Ich traue mich nur noch nicht, die zu veröffentlichen, weil ich da mit der Brandon Maxwell-Verpflichtung dann nicht kollidieren will und dann meine Argumente selber zerstöre. Das wäre ja blöd. Ja, und ansonsten ist es halt es ist relativ ruhig, sage ich mal, wenn jetzt nicht gerade irgendwie was Großes passiert. Ja. Und ansonsten schaue ich jetzt das Stanley Cup-Finale. Ich schaue momentan ein bisschen NBA. Das finde ich ganz spannend. Eigentlich in der Hoffnung, dass LeBron diesmal nicht ins Finale kommt. Und ja, das ist so der Sportalltag.
Was ist da? Warriors gegen
Houston Rockets.
Rockets und Cavs gegen Celtics, oder? Ist das andere?
Ja, genau. Und die Celtics ohne Kyrie ist halt ganz spannend, weil Kyrie Irving ich hätte gedacht, dass da beim Basketball ist es ja noch eher so, dass wenn da mal ein wichtiger Spieler ausfällt, dass sich das dann gleich aufs ganze Team auswirkt, aber die Celtics machen das mit Teambasketball eigentlich ganz gut wett, dass der beste Spieler bei ihnen eigentlich fehlt mit Kyrie Irving.
Das waren also die Ball Buddies.
Ja, yeah. Nächste Woche dann mit Ray Vogt. Ja, genau.
Ansonsten bist du natürlich die bessere Hälfte der Hockey Buddies und noch einmal auf Twitter unter @SpeedBulette zu finden.
Ja,
du isst Buletten und nicht Steaks.
Ja, genau. frag dich jetzt nicht, ich frage dich jetzt nicht, was du die nächsten Wochen machst, weil du machst jetzt mal schön Urlaub, den hast du dir nämlich verdient. Nach deiner großartigen Saison mit einem großartigen Call von den Olympischen Spielen mit Tor, Tor, Tor oder so ähnlich. Gute Arbeit bei der Eishockey-WM und natürlich auch bei der NHL of the Zone. Und deswegen machst du jetzt mal schön Urlaub, packst dein Handy weg. Und außer du guckst NHL Stanley Cup Finale am Pool, aber sonst machst du mal schön entspannt mit der Familie. Wünsche ich dir viel Spaß und wenn du wieder zurück bist, dann hören wir uns wieder bei den Hockey Buddies, wenn die bessere Hälfte der Hockey Buddies aus dem Urlaub zurück ist.
So machen wir's. Danke für die Blumen. Erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lasst euch einmal rutschen und nie vergessen, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.